Ja, ich möchte euch auch begrüßen im Namen Gottes. Ich möchte, noch bevor wir das Wort Gottes hineinschauen, noch mit uns beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass wir in einer Abhängigkeit von dir leben dürfen, Herr. Ja, sogar sollten. Danke, dass wir mit all unseren Anliegen zu dir kommen dürfen. Und danke auch für dieses Projekt Ebenezer, wo wir auch als Gemeinde und als Missionswerk bewusst unterstützen dürfen. Herr, trag du es weiter. Danke für die Bestätigung, die du bis zum heutigen Tag auch geschenkt hast. Und wir beten, Herr, dass es bald auch zum Bau kommen darf. Und wenn es soweit ist, dass auch dann die nötigen Finanzen hineinkommen. Herr, wir beten jetzt aber auch für diese Stunde zusammen. Wenn wir dein Wort betrachten, es gemeinsam studieren, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, wir haben heute Mittag, Nachmittag eine wunderbare Botschaft gehört in Bezug auf das Alte Testament der Tora und wie wichtig der Tora für uns eigentlich ist. Wie eigentlich in Tora Gott seine ganze Heilsplan offenbart, aber schon in der Schöpfung eigentlich offenbart Gott sein Heilsplan. Wir haben gesehen, wie wichtig der Person Jesus Christus ist, der Messias. Wie wichtig es ist, dass man im Tora oder durch die 5 Bücher Mose auch Jesus sehen. Ja, er hat es ja erklärt durch dem M16-Gewehr. Ohne den Splint ist dieses Gewehr nicht brauchbar. Ja, man kann es zum Ruder benutzen und so weiter, aber es ist nicht brauchbar. Und dieses Splint ist genau der Punkt, auch wenn der Messias nicht so oft vorkommt im Alten Testament, ohne den Messias in der Tora, in der 5 Bücher Mose, werden wir den Tora nicht verstehen. Und tatsächlich, wenn man mit Juden diskutiert über Glaube, über das christliche Glaube, dann steht und fällt alles bei einer Person, Jeshua, bei Jesus. Ja, ein Jude zu sein, ist eigentlich in gewisser Hinsicht ein Privileg. In gewisser Hinsicht. Wir lesen in Römer Kapitel 9, in Römer 9, wie Paulus, er hat ja ein Eifer für sein Volk. In Römer 9, Abvers 4, sagt Paulus Folgendes: Die Israeliten sind denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobte Gott in Ewigkeit. Also er sagt, ja, ein Israelit zu sein, als Israelit aufzuwachsen, hat ein gewisses Privileg. Weil man bekommt eigentlich ein Fundament mit auf dem Weg. Man bekommt die Verheißungen. Nur weil man Jude ist, weiß man eigentlich ganz tief innen, die Bibel ist wahr. Das macht auch oft eine Diskussion oder ein Gespräch, nennen wir es mal, mit Israeliten einfacher. Weil man hat einen ziemlich schnellen Bezug und der Bezug ist die 5 Bücher Mose, der ganze Alte Testament. Sogar solche, die atheistisch geprägt sind, die sagen, ja, wir haben auch als Juden mit dem nicht viel zu tun. Trotzdem haben sie irgendeinen Bezug mit den 5 Bücher Mose. Es ist ihre Geschichte. Und das macht es manchmal einfacher. Wir lesen in Matthäus Kapitel 23, wo Jesus in Bezug auf den Schriftgelehrten und Pharisäer, es ist einer der härtesten Kapitel aus meiner Sicht in Bezug auf das Judentum in der damaligen Zeit, weil Jesus geht ziemlich hart ins Gericht in diese Kapitel. Aber er sagt ein interessanter Vers, Vers 2, und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Mose Stuhl gesetzt. Und was ist dieser Mose Stuhl in der Synagoge? Es gibt eine Synagoge In Kursi wurde ausgegraben und tatsächlich findet man in dieser Synagoge im Norden Israel, nicht weit vom See Genezareth, nicht weit von Kapernaum, findet man diese sogenannte Mose-Stuhl. Und dieser Stuhl mit Mose, das war eigentlich der Ort, von dem man das Gesetz vorgelesen hat. Und Jesus sagt, alles nun, was sie euch sagen, dass ihr handeln soll, halten soll, das haltet und tut. Also wenn sie das Gesetz lesen, die fünf Bücher Mose lesen, dies solltet ihr auch halten und tun, sagt er, das Volk Israel damals. Und da ist ein wichtiger Punkt. Wem versteht man hinter das Gesetz? Jesus sagt in Johannes Kapitel 5, Vers 39, und dies zeigt, dass eigentlich hätte das Volk Israel damals erkennen müssen, wer vor ihnen steht. Aber Achtung, vielen haben es erkannt. Wir lesen Vers 39, wo Jesus wieder zu den Pharisäern und Schriftgelehrten redet. Und er sagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Also sie erkennen, durch die Schriften, durch das Alte Testament erkennen wir, welcher Weg führt hin zu ewigem Leben. Was braucht es, um einmal ewig bei ihm zu sein? Und dann gibt Jesus eine Antwort und sagt, nochmal Vers 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Wo Jesus dies gesagt hat, hätte sie eigentlich ein Aha-Erlebnis haben müssen. Er ist der verheißene Messias. Wir wollen uns aber kurz, noch vor wir in Prophetie hineinschauen, vieles haben wir heute Morgen schon gesehen, ich werde einzelne Prophezeiungen bewusst nochmal wiederholen. Wir wollen aber kurz Gedanken machen, was ist passiert, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer damals zur Zeit Jesus ihm nicht erkannte als der, der er ist. Wir haben einen Vers im Alten Testament in Jesaja, wo Jesaja zum Amt berufen wird, gibt Gott ihm einen Auftrag. Und da lesen wir in Jesaja Kapitel 8, Entschuldigung, Kapitel 6. Und dieser Vers wird ja im Neuen Testament wiederholt. Kapitel 6, Vers 9 und 10. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volk unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinem Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Es sind sehr schwere Verse, harte Verse. Und wir wollen verstehen, was ist da passiert? Was ist passiert, dass es so weit kam? Und wir werden sehen, dass der Anfang war sehr positiv. Aber dass es so weit kam, dass sie es nicht mehr erkannten, der, der vor ihnen steht. In Matthäus Kapitel 12 haben wir ein ganz besonderes Ereignis. Wir wollen nicht in Details hineingehen, aber da tut Jesus ein Wunder. Da wurde eine Besessene, Vers 22, zu ihm gebracht und der blind und stumm war und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und jetzt lesen wir etwas Erstaunliches. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dies nicht etwa der Sohn Davids? Das Volksmenge sah diese eine Wunder und sie erkannte, dass nur eine diese Art Wunder tun kann. Von wo wussten sie es? Das werden wir gerade sehen. Aber sie erkannten, dass nur der Messias, der Sohn Davids, Ben David, dass nur er diese Art Wunder machen kann. Und sie sagen, ist nicht etwa der Sohn Davids? Auf diesen Moment musste nochmal einen Freudensruf durch das Volk gehen. Eine Erweckung durchs Volk. Und anstatt dieser Erweckung, wie reagieren die Schriftgelehrten? Achtung, das einfache Volk erkennt, aber die geistliche Elite des Volkes geht bewusst dagegen. Die sagen, er tut dies durch Beelzebul, was auch schlussendlich diese Sünde gegen den Heiligen Geist war. Dies, was da geschah, war ein wichtiger Punkt in der jüdischen Geschichte. Jetzt, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Weil wenn Jesus mit den Pharisäern diskutiert, sehen wir zum Beispiel Matthäus 23, aber auch Matthäus 5, 6 und 7, dann sehen wir, dass er ihre Art Auslegung des Gesetzes anspricht. Also der Art und Weise, wie die Pharisäer es ausgelegt haben oder ausgelebt haben und ausgelegt. Und er sagt eigentlich, ich aber sage euch immer wieder. Sie sagen euch, ich aber. Und er zeigt ihnen die Tiefe des Gesetzes. Und so sehen wir auch eine ständige Konfrontation. Und wisst ihr, Jesus hat das Gesetz gehalten. Was hat er aber bewusst nicht gehalten? Ja, heute Nachmittag haben wir auch Fragestunde gehabt, wir machen genau so weiter. Ja, was hat er nicht gemacht? Bewusst nicht sogar. Er hat sich an der Überlieferung nicht festgehalten. Ein Beispiel. Seine Jünger haben ihre Hände nicht vor dem Essen gewaschen. Ja, das würde Mama sagen, das ist nicht gut, ja. Aber das war es rein hygienische Gründe. Aber dort war es nicht aus hygienischen Gründen, sondern aus einem geistlichen Standpunkt. Aus einer gewissen Auslegung des Gesetzes. Und siehe da, sie tun es nicht. Und ja, ich glaube, dies war sogar bewusst. Interessanterweise, oft heilt Jesus oder sogar meistens viele Wunder, wo wir lesen, am Schabbat. Am Schabbat. Um ihnen zu zeigen, der da ist, ist anders. Er ist größer als der Schabbat. Ja, er ist der Schabbat. Er ist der eigentliche Schabbat bringen wird. Aber wir wollen uns trotzdem diese Frage stellen, wie kam es so weit? Und ich glaube, diese wie kam es so weit sollte auch uns als Warnung dienen und als eine sehr wichtige Lektion. Das Judentum hat ja viele Hoch und Tief erlebt in der Geschichte. Und ein Tiefpunkt war eigentlich die babylonische Gefangenschaft. Wo das Volk Israel aber zurückkam nach 70 Jahren Gefangenschaft, nach Judäa, nach Jerusalem, begegnen sie einen Ort, der total zerstört war. Fremde Völker waren da. Mittlerweile haben sich die späteren Samariten schon etabliert im Land. Sie kommen in diese Situation hinein und Gott schickt ihnen Propheten, ein Haggai, ein Zecharia, ein Ezra, Nehemia. Und diese Propheten ermutigen das Volk. Und ein Ezra, der ein Priester war, ein Mann Gottes, ein Mann, der das Wort Gottes liebte, studierte und auch bewusst lebte. Er war ein Vorbild durch und durch. Und dieser Mann erkannte eins, das Volk braucht eins, das Wort und das Wort allein. Und was er macht, das lesen wir in Ezra und Nehemia, er nimmt das Wort, er legt es das Volk aus und das Volk merkt, wow, Gott redet zu uns. Das Wort ist lebendig und sie tun Buße. Und wir lesen, und so entstand dann diese sogenannte Schule der Sofrim, die Schriftgelehrte. Und die damalige Schule der Sofrim hat eins Ziel gehabt, das Wort zu studieren und auszulegen. Also einfach das, was steht, diese Frage stellen, warum steht es da, was steht da, mit welchem Ziel steht es, an wem steht es, genau dies, was eigentlich jeder Prediger heute machen sollte. Und sie legte es somit dem Volk Israel aus. Es sind 613 Gesetze, die dann studiert werden und somit auch ausgelegt werden. Diese Schule der Sofrim entwickelt sich aber dann weiter. Und da beginnt ein Punkt, wo es langsam negativ wird. Es entwickelt sich so weiter, dass Der nächste Generation des Sofrim, der sagte, Moment, das Gesetz ist ja heilig. Das Wort Gottes ist heilig. Es ist inspirierte Wort Gottes und wir müssen diese Wort schützen und das Gesetz schützen. Und um das Gesetz zu schützen, müssen wir noch mehr Gesetze aufbauen. Man nennt es auch einen Zaun rund um das Gesetz, damit der Hauptgesetz nicht verletzt wird. Jetzt könnt ihr mal vorstellen, was dann passiert. Von einem Gesetz werden dann 10 Gesetze. Okay? Und die 10 Gesetze werden dann auch so weitergegeben. Jetzt kommt die nächste Generation der Sofrim und die sagen sich, Moment, Moment, Moment. Die letzte Generation hat wohl einen Zaun gebaut, aber dieser Zaun ist gar nicht so gut. Ist nicht superkonform, ja? Man muss dann noch mehr, überall sind ja Löcher und so, das geht ja gar nicht. Und was machen die? Die bauen einen zweiten Zaun. Und dann kommt ein dritter Zaun. Und ein vierter Zaun. Und ein fünfter Zaun. Und dies entwickelt sich bis ungefähr 30 nach Christus, vor Christus. Aber dann war es schon fast 400 Jahre nach Esra. Jetzt könnt ihr mal vorstellen, 400 Jahre. Auch da erlebte das Volk Israel hoch und tief. Sie waren ja eigentlich unter fremde Herrschaft, mussten ihre Identität bewahren. Da waren wiederum andere, die mehr griechisch-weltlich geprägt waren. Und es war ein ständiger Konflikt auch im Volk. Lesen wir in Daniel Kapitel 11 diesbezüglich. Und dann dies, was unter dem Makkabäer entstanden ist, das ist eine andere Predigt. Ja. Also wir lesen in einem ständigen Kampf. Aber so entwickelt sich das Gesetz weiter und weiter und weiter. Und dann kommt die nächste Generation, also besser gesagt, die nächste Generation der neuen Gelernte, und die nennten sich Tanaim. Das waren 30 vor Christus. Und das war eine weitere Schule, und die sagten sich Folgendes. Gottes Wort, der Tora, ich würde heute sagen, der Tanach, das Alte Testament ist heilig. Von Gott gegeben, inspiriert, die 5 Bücher Mose an ein Mose gegeben. Aber sie sagten, die Überlieferung der Sofrim ist genauso heilig. Und sie stellten die Überlieferung den Tora gleich. Jetzt passiert etwas. Sie müssen natürlich eine Legitimation geben. Warum ist jetzt die Überlieferung, die neue Gesetze und Regeln, das Wort Gottes gleichgestellt? Und dann wurde gesagt, dass Mose gab Abraham, Entschuldigung, dass Gott gab Mose 2 Sachen. Er gab ihm das geschriebene Gesetz, das, was wir auch heute haben, und er gab ihm das mündliche. Das mündliche Gesetz. Und somit sind beide von Gott gegeben und sie müssen heilig behandelt werden. Und in diese Diskussion kommt Jesus hinein. Aber diese Schule der Sofrim nach Tanaim, der geht ja noch weiter. Dies ging ungefähr bis Jahr 220 nach Christus. Und nach 220 nach Christus kommt eine zusätzliche neue Schule. Und das waren die Schule der Amoraim. Und sie sagten Folgendes. Dies, was die Schriftgelehrten uns weitergaben, dies, was uns die Tanaim weitergaben, ist alles genauso heilig. Und über den wollen wir nicht diskutieren, aber wir müssen es schützen. Und so entsteht dann im 3. Jahrhundert noch eine Schule der Amoraim und die entwickeln noch mehr Gesetze. Und so haben wir den Mishnah, das ist der Regel der Tanaim, und dann kommt noch die Gemara dazu, die Regel der Amoraim, und dann kommt der Talmud. Und der Talmud ist eine Sammlung von Büchern, wie die Encyclopaedia Britannica. Alles Regel, Gesetze und Erklärung. Sind teilweise sehr spannende Gedanken dort drin. Aber der Punkt, wo so fatal war, war es, dass die Überlieferung wichtiger wurde als das Wort selbst, als das geschriebene Wort. Und ja, das Judentum entwickelt sich eigentlich in zwei Richtungen. Eigentlich ab Jesus oder nach Jesus entwickelt sich das Judentum in zwei Hauptrichtungen. Ich frage euch mal, welche zwei Richtungen? Nein, aber das sind zwei Richtungen im Judentum, die den gleichen Basis haben. Der pharisäische Judentum. Also in welcher zwei Richtungen? Ich wisst es, ich weiß es, aber es hat nur noch nicht Klick gemacht. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben eigentlich den gleichen Gedanken gehabt. Und die Sadduzäer, das ist ein guter Gedanke, die Sadduzäer waren ja eher säkulär. Die Sadduzäer glaubten nicht an das Leben nach dem Tod. Und somit waren sie auch nicht Hoffnungsvermittler. Und sie sind tatsächlich auch untergegangen. Aber was überlebt hat, war der pharisäerische Theologie. Und das wurde dann zu dem zukünftigen rabbinischen Theologie, der wir bis zum heutigen Tag haben. Jetzt frage ich euch trotzdem, ja, welche zweite Richtung gibt es noch? Die messianische Richtung. Und die messianische Richtung ist genau dies, was wir heute ja genießen. Das ist die Gemeinde, das ist eigentlich, das Christentum hat ihre Wurzel, wo? Im Judentum. Ja, wenn wir das Wort messianisch sagen, was meinen wir eigentlich? Es kommt vom Wort Mashiach. Das Wort Mashiach in Hebräisch heißt Gesalbter. Das Wort Gesalbter heißt in Griechisch Christus. Wir sind Christen. Also was sind wir? Jetzt 1:1 rechnen. Messianisch. Ja, ich weiß, wir nennen uns Christen und die Juden, die an Jesus glauben, nennt man messianisch. Aber es ist eigentlich das gleiche Wort. Und somit entwickelt sich das Judentum in zwei Richtungen. Das Messianische und das Pharisäerische. Ich sage jetzt mal anders, das Pharisäerische, Rabbinische und das Christliche. Das Heil kommt aus dem Juden. Die 12 Apostel waren Juden. Jesus war ein Jude. Paulus war ein Jude. Das Neue Testament wurde von Juden geschrieben. Unser ganzer Erbe da ist jüdisch. Es entwickelt sich aber weiter. Und wir wollen aber zurückgehen. Und vorher möchte ich aber eine Warnung an uns weitergeben. Was war das Problem der damaligen Zeit? Der Schriftgelehrte und Pharisäer. Sie setzten einen hohen Wert auf der Überlieferung. Das waren ja Regeln und Gesetze, die ihnen wichtig wurden für ihren Alltag. Und wenn wir das christliche Geschichte mal studieren, sehen wir, dass im Christentum es nicht anders gelaufen ist. Es brauchte eine Reformation, wo es das Sola Scriptura wieder hineinkam. Nur das Wort, zurück zum Wort. Das Wort wurde neu entdeckt. Warum? Weil Traditionen und Regeln und andere Sachen wurden wichtiger als oder über das Wort selbst gestellt. Und da brauchte es damals im Christentum eine Reformation. Zurück zum Wort. Und das ist auch eine Warnung an uns. Regeln und Gesetze in einem falschen Verständnis können zerstörerisch werden. Und ja, man trifft immer wieder mal Christen, die mehr kämpfen in Bezug auf Regeln und Gesetze als um die eigentliche Wahrheit vom Wort Gottes. Jesus redet ja weiter zu den Volk und er gibt ein Beispiel auch, wie seine Botschaft anders ist. Und in Lukas Kapitel 5, da lesen wir Vers 36, wie er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt er auch das Neue. Und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Er gibt ein ganz praktisches Beispiel, die ihnen bekannt war. Er gab ihnen etwas, was für ihnen klar war, das macht man einfach nicht, das geht nicht. Wenn man es macht, geht alles kaputt. Und was sagt er eigentlich? Ihr, das, was ihr bietet, das ist das Alte. Aber ich komme und bringe etwas ganz Neues. Und das Neue passt nicht zum Alten. Er geht ja weiter und er sagt, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Dieses Beispiel ist eigentlich sehr klar. Ein Schlauch, der schon mal einen Wein dort drin gegärt hat, ist schon ausgedehnt. Und wenn man dann wieder einen ungegärten Wein hineintut und es ist in diesem Prozess der Gärung, dann wird dieser alte Schläuch reißen. Und er sagt, das Neue passt nicht im Alte hinein. Eigentlich sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um ein Teil dieses Systems zu werden und nochmal ein paar Löcher in diesen Zaun zuzumachen. Ich bin gekommen, um etwas Neues zu bringen. Und dieses Neues ist auch dies, was wir immer wieder sehen müssen im Wort Gottes. Wir haben ein Privileg, dass wir tatsächlich das Alte Testament durchs Neue Testament auslegen können. Sogar sollten und dürfen. Wir sehen, was im Neuen Testament geschah. Wir sehen die ganze Erfüllung im Neuen Testament von alttestamentlichen Prophezeiungen. Und das macht uns das Ganze viel einfacher. Aber Achtung, um das Neue Testament besser zu verstehen, brauchen wir das Alte Testament. Wir brauchen es. Ja, was sind das für Verse? Ich nenne es mal so, die Verse, wo man ein Jude begegnet darf und kann und sollte. Ich nenne es oft die jüdische Frage. Wenn man mit einem Jude redet, habe ich euch schon vorher gesagt, der jetzt nicht an Jesus glaubt, wird der Diskussion schlussendlich immer zum Ein-Person kommen, zum Person Jesus. Und Paulus, er sagt, ich will mein Volk zur Eifersucht reizen. Ich will sie zur Eifersucht bringen, dass sie erkennen, wer er ist. Wenn Paulus in der Synagoge ist, geht es immer um Jesus. Durchs Alte Testament zeigt er, es musste doch alles so geschehen. Da, es steht alles schon drin. Und da sollte so ein Aha-Erlebnis kommen. Und die Juden, ja, sie wussten ja sehr vieles in Bezug auf der zukünftige Messias. Zum Beispiel sagten die Rabbiner, dass es ist einfacher, jemand aus dem Tote aufzuwecken, als einen Aussätzigen heilen. Und so hat man die Juden anhand des Gesetzes gesagt, der Aussätzige heilen wird, er wird wer sein? Der Messias. Und interessant, im dritten Buch Mose haben wir zwei Kapitel, wo es um Aussatz geht. Und wir lesen nirgendwo ab der Einzug im Lande Kanaan, dass ein aussätziger Israelit geheilt wurde. Ja, wir lesen über einen. Wer? Das war noch während der Einzug? Naaman. Aber Naaman war ein Syrer. Aber wir lesen sonst nirgendwo. Und so kamen die Rabbiner mit Recht zu dem Verständnis, wenn der Messias kommt, er wird die Aussätzige reinigen können oder heilen. Und genau dies tut Jesus. Und das brachte auch im Volk Israel damals eine regelrechte Frage, wer ist er? Aber wir gehen zurück zur jüdischen Diskussion oder Frage und meistens, wenn ich mit Israelis diskutiere, da frage ich ihnen mehrere Fragen und ich möchte mal diese Frage auch da im Raum stellen. Und ich beginne tatsächlich, wie auch heute Nachmittag, mit 1. Mose 3, Vers 15. Und ich stelle diese Frage, um was geht es da eigentlich? Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und ich frage oft dann, um was geht es da eigentlich? Und das ist eine Frage, wo wir dann auch beantworten müssen oder können sollten. Es ist eine wichtige Frage, weil dieser Vers geht ja weiter. Dieser Vers hat ein Detail, der sehr wichtig ist. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Schon da zeigt uns das Wort Gottes, dass der, der kommen muss, interessant, da wird nicht Adam erwähnt, sondern die Frau erwähnt. Der, der kommen wird und der Satan zertreten wird, oder besser gesagt, er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn die Ferse stechen. Aber der, der ihm den Kopf zertreten wird, der Schwerpunkt ist die Frau. Und da gehen wir weiter und da müssen wir unbedingt nach Jesaja 7 gehen. Jesaja Kapitel 7, und ihr kennt wahrscheinlich diese Kapitel, da geht es um was? Ihr kennt es. Jesaja 7. Also die, die GBSE machen, die sollten es wissen. Ja? Jungfraugeburt. Okay? Das ist ein wichtiger Kapitel. Das müssen wir ab heute einschärfen. Ja? Nächste ESE-Konferenz, werden wir erstmal Fragen stellen. Okay? Also, heute Morgen haben wir viele Fragen gehabt, dann machen wir das nächste Mal so weiter. Also, Jesaja Kapitel 7. Da geht es um die Jungfraugeburt. Und da steht in Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Und wisst ihr, es gibt ein Thema, wo man oft auch in Israel darüber spottet. Und das ist das Thema, ja, ihr Christen glaubt tatsächlich an die Jungfraugeburt. Und das Tragik im Volk Israel ist, dass eigentlich bis zum Zeit der Jesus war dieser Vers sehr, sehr klar. Für jede Jude war es klar. Und der Septuaginta bestätigt es, dass das Wort Jungfrau auch so übersetzt wird in Griechisch Jungfrau. Und später wurde dieses Wort in Hebräisch Alma umgedeutet. Und auf einmal hieß es nicht mehr Jungfrau, sondern einfach eine junge Frau. Und die Aufgabe, wo wir haben, ist genau da zu zeigen, nein, damals glaubten die Juden es schon so. Es steht da, und wichtig ist, es steht, wenn jemand eine Lutherbibel hat, steht vielleicht hier eine Jungfrau. Aber es sollte stehen, hine ha alma hera. Und das ha heißt die Jungfrau. Er redet explizit über eine Person, eine Frau, die schon vorher bekannt war, also schon vorher prophezeit wurde über diese Frau. Und die Juden, die Bibel kannten, das war wie ein Aha-Erlebnis. Ist ja klar. 1. Mose 3, Vers 15. Das ist dieser rote Faden durchs Wort Gottes. Und dann, okay, wenn ihr jetzt den Personen gegenüber nicht überzeugt habt, habt ihr noch eine Karte. Und dann fragt ihr, okay, wenn ihr jetzt nicht glaubt an die Jungfraugeburt, eins müsst ihr ja glauben, von wo wird der Messias kommen? Was wissen wir? Er kommt von wo? Aus Bethlehem. Ja, das bald haben wir ja Weihnachtsgeschichte, das geht noch ein bisschen, ja. Aber meine Kinder haben schon gesagt, wir freuen uns schon auf Weihnachten. Sagen, wie bitte, wir haben noch Zeit. Nein, sie freuen sich schon. Ist ja schön, wenn man so Vorfreude hat an Weihnachten, ja. Weil Weihnachten ist nur Stress, ja. Also die Vorfreude ist eigentlich die schönste Freude. Aber er kommt aus Bethlehem. Und wo steht das? Micha 5, Vers 1, ab Vers 1. Ja? Wir lesen es jetzt nicht eins und wir können auch weiterlesen dort. Und da steht aus Bethlehem. Und da dürft ihr ganz ein bisschen emotional werden. Und steht, ja Moment, wie kann sich dies erfüllen? Das geht ja gar nicht. Wer von euch war schon letztens in Bethlehem? Ja? Und wart ihr in eine jüdische Stadt? Nein, ihr musstet über eine Grenzkontrolle gehen. Gut, vielleicht ist der Messias Palästinenser, ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist der Punkt, wo dann, ja Moment, wie klappt das Ganze? Und da werden sie tatsächlich ein bisschen fragend. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, das ist sie zur Eifersucht zu reizen. Und wisst ihr, sie zur Eifersucht reizen heißt mit Liebe. Sie brauchen ja Jesus. Das haben wir ja letztes Jahr sehr ausführlich durchgenommen. Israel braucht Jesus. Und diese Begeisterung, wo wir haben zum Wort Gottes, sollte ansteckend sein. Und dann stellen wir die nächste Frage. Das haben wir heute Nachmittag auch gesehen. 1. Mose Kapitel 12, Vers 3. Das ist ein wunderbarer Vers. Gott offenbart sich Abraham, Gott erwählt ein Abraham. Und dann lesen wir Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und jetzt kommt dieser wichtige Punkt. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und dieser Satz, diese Verheißung wird ja einen Isaak, ein Jakob und Israel wiederholt. Und da müssen wir diese eine Frage stellen. Wie ist dies möglich? Und in dir, wie sollte ein Segen kommen durch Abraham an alle Nationen der Erde? Und wisst ihr, da gibt es einfach für die gegenüber keine Antwort. Man kann sagen, ja gut, das jüdische Volk ist ein sehr cleveres Volk und durch Erfindungen, Medizin und so weiter und so fort. Aber das ist nicht wirklich die Antwort. Und die Antwort ist, und die haben wir, Jesus, der aus dem Stamm Juda, heute Nachmittag, 1. Mose Kapitel 49. Da wird ja Juda zum ersten Mal erwähnt, erwählt als ein Teil von Gottes Heilsplan. Und da kann wieder diese jüdische Frage kommen. Ja, wer ist er, der da in Vers 10 von einem Jakob prophezeit wird? Wir lesen, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schiloh kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Wir haben vorher gesehen, Segen an alle Nationen. Und jetzt kommt der, der alle gehorsam sein werden. Seht ihr? In der Verheißung an Abraham haben wir der leidende Messias. In der Verheißung an Juda haben wir den Schiloh und dem, den alle Völker gehorsam werden, den König. Was heißt Schiloh? Der Ruhebringende. Der, der Friede bringen wird. Und dies erfüllt sich. Ja, und da müssen wir fragen, ja, wer ist der, der Ruhe bringen wird? Wer ist dieses Schiloh? Und wer ist der König, der mal herrschen wird? Da müssen wir weitergehen zu 1. Samuel Kapitel 7. Entschuldigung, 2. Samuel Kapitel 7. Wo diese Verheißung an David weitergegeben wird. Ein Bund wird geschlossen und da wird verheißen, dass sein Königreich wird ewig bestehen und von aus ihm wird der König kommen. Und da kommt der Ausdruck, Ben David, der Sohn Davids, der kommen wird. Gott gab das Volk Israel das Gesetz. Und im Gesetz, in 3. Mose 23, lesen wir über viele Feste, die er ihnen gegeben hat. Und diese, ich sage jetzt mal so, jüdische Feste sind faszinierend. Vor allem faszinierend in ihrer ursprünglichen Bedeutung. Ja, zu diesen Festen kamen heute viele Traditionen dazu. Und ich möchte euch ermutigen, ja, oft tendieren wir ja auch, ein bisschen jüdisch sein zu wollen. Ich sage jetzt mal so, seid mehr Jesus. Und fragt euch, Ich will das feiern, was hinter oder die eigentliche Botschaft der Feier ist. Denn Passa, da geht es um den Tod Christi. In der Fest des ungesäuerten Brote, da geht es um die Sündlosigkeit Christi. In dem Erstlingefeier, da geht es um die Auferstehung Christi. Im Pfingsten, da geht es um die Ausgießung des Geistes Christi. Im Posaunenhall oder Rosh Hashanah, was wir jetzt ja in Israel feiern, ist Israels Rückkehr und Sammlung durch Christus. Das große Versöhnungstag, das stellvertretende Opfer Christi. Das Yom Kippur, das war ein besonderer Tag. Auch in Israel ist es heute immer noch ein heiliger Tag. Fast jeder in Israel ist irgendwie mit diesem Tag verbunden. Auch als Kinder liebten wir diesen Tag. Wisst ihr aber warum? Es war kein einziger Fahrzeug auf der Straße. Das ist der sicherste Tag für Fahrräder. Aber es ist der Tag, wo die meisten Fahrradunfälle auch passieren. Ja. Aber in der große Versöhnungstag, das ist ein Fest, der ist so faszinierend, weil dieser Fest hat so viele Symbole und Botschaften, prophetische Botschaften hin auf Christus. Der Hohepriester ging einmal im Jahr, wohin hinein? In das Allerheiligste, durch den Vorhang. Und wisst ihr, das Volk hat Angst gehabt in dieser Zeit. Sie wusste nicht, wird er von dort rauskommen? Und sie dachte, was wäre, wenn er gestorben wäre? Was machen wir, wenn der Hohepriester im Allerheiligsten stirbt? Da haben wir ein Problem. Wie holen wir ihn dort raus? Aber das ist eben so, in Israel gibt es keine Antwort, wir wissen nicht wie. Es gibt immer, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und da gab es auch schon eine Lösung, schon in der damaligen Zeit. Man hat einfach ein langes Seil gebunden und im Fall dann, das war so, das erzählt die jüdische Tradition, andere erzählen über eine Glöcklein, die er dran hatte. Und solange die Glöcklein klingelt, war alles okay. Wehe, wenn es ruhig war. Ja, aber wir sehen, das war eine gewisse Ehrfurcht und wiederum Traditionen. Aber dieser Fest, durch den Vorhang, ins Allerheiligste. Und wisst ihr, wenn ihr über dieses Fest reden mit Juden, da haben sie viele, viele Fragen. Weil heute kein hoher Priester, kein Opfer und somit kein Sühnung. Wir kommen zum Laubhüttefest. Und wisst ihr, was interessant ist beim Laubhüttefest? Es ist der einzige Fest, der auch im tausendjährigen Reich gefeiert wird. Alle Nationen werden dieses Fest feiern. Und dieses Laubhüttefest zeigt diese Ruhe und Wiedervereinigung mit Christus. Also sehen wir auch da, wie viele Symbole wir und prophetische, ich sage jetzt mal, Botschaft durch das Alte Testament weitergebracht werden, weiter proklamiert werden. Ich möchte noch ein anderes Beispiel zeigen. Und das ist ein Beispiel in Bezug auf Abraham. Und wir lesen die Geschichte von Abraham, wie er in 1. Mose Kapitel 22, Vers 2. Und da sehen wir auch da, wie Gottes Heilsplan in diesem Ereignis mit einer Opferung Isaaks schon vorhergesagt wird. Gott sagt, Vers 2, und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. Das ist noch wichtig. Nimm dein, was? Einzigen Sohn. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein einziger Sohn gab. Er gab seinen Sohn. Einziger. Und genau da offenbart Gott ein Teil für seinen Heilsplan. Und wo sollte er hingehen? Ins Land Moria. Das wird bestätigt nachher im Wort Gottes. Diese Land Moria, Gebirge Moria, ist der Ort, wo später der Stadt Jerusalem stand. Der Ort, wo später auch unser Herr und Heiland Jesus Christus gestorben ist. Aber diese Geschichte geht weiter und es ist faszinierend, was wir da lesen, Vers 8. Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Dieser Abraham sagt, Gott wird sorgen. Und dann lesen wir weiter. Vers 11 und 12. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Abraham verschonte seinen Sohn nicht um Gottes Willen. Gott, der Vater, verschonte seinen Sohn nicht um unsere Wille. Und Jesus sagt, er ist erst gekommen für wer? Für das verlorene Haus Israels. Er starb für uns alle. Aber er kam erst für die Juden. Und da ist Vers 14 so interessant. In Vers 14 lesen wir: Und Abraham nannte dem Ort den Herrn, Entschuldigung, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Ist euch dieser Vers schon mal aufgefallen? Abraham nennt diesen Ort dort in Moria. Und er sagt nochmal, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und so prophezeit Abraham. Und das ist auch eine Frage. Was wird Gott sorgen? Für was? Auf diesem Berg Moria wurde ein Sohn verschont. Den Sohn Abraham. Auf diesem Berg Moria wurde ein Sohn nicht verschont, auch ein einziger Sohn. Denn so sehr hat Gott uns geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist faszinierend, wie durch den Leben ein Abraham sich auch da das zukünftige Opfertod unserem Herrn prophezeit wird. Und ja, es ist nicht nur Abraham. Es ist ein Isaac, ein Jakob. Es ist ein Josef. Wie viele Parallele gibt es zwischen Josef und der noch kommen muss, Jesus? Aber prophetisch jetzt, wir gehen noch zurück kurz zu der jüdischen Diskussion. Eine wichtige Frage, die ihr einfach stellen solltet. Wenn ihr euch nicht eins sind in Bezug auf Jesus, fragt eine Frage. Wann muss der Messias sterben? Vielleicht wird der eine sagen, ja, er muss gar nicht sterben. Aber das Wort Gottes lernt uns in Daniel. In Daniel lesen wir diesbezüglich, und diese Frage sollten wir stellen, da wir ja über Shiloh geredet haben, da wir vielleicht über Abraham geredet haben. Und in Daniel, Kapitel 9, da lesen wir Vers 26, da geht es ja um die 70. Jahrwoche. Und da steht, und nach den 62. Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber, samt dem Heiligtum, wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Was sagt er da? Dass der Gesalbte, was heißt Gesalbte? Mashiach, Christus. Gut, das Wort Gesalbte wird auch für einen König benutzt, wird auch für ein Amt benutzt. Aber in diesem Kontext ist klar, da geht es um der Messias. Und der Messias muss ausgerottet werden vor dass der zweite Tempel in Jerusalem zerstört wird. Und da kommt ihr wieder im Spiel. Wer ist der, der ausgerottet wurde? Jesus Christus. Und da können, logisch mal, gibt es noch viel mehr Bibelstelle. Wir können Jesaja 53, könnt ihr vielleicht erinnern, das haben wir letztes Jahr durchgenommen. Ein faszinierendes Kapitel in Bezug auf der leidende Messias. Ein Kapitel, über dem wenig geredet wird, bis gar nicht in Israel. Viele kennen es nicht. Ich durfte letzte Woche mit einer Jude reden. Wir haben 15 Minuten zusammen gehabt und in diesen 15 Minuten konnten wir sehr viel über die Bibel reden. Und dieser Jude sagte mir, ich verstehe das nicht, dass ihr, also ihr Heiden, so viel über die Bibel reden. Es war in einem Seminar und zufällig war er auch dort. Er war nicht ein Teil des Seminars, aber er war in der Gegend. Und da ging es um den Buch Daniel in diesem Seminar und er hat ihn regelrecht interessiert. Warum? Warum? Und wisst ihr, da kommt es wieder zu unserem Auftrag. Und wir gehen zum Schluss noch zum Römer Kapitel 11. Römer 11, da lesen wir, wo es steht, ab Vers 11, da sagt Paulus in Bezug aufs Volk Israel Folgendes. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also Achtung, Geschwister. Ich weiß nicht, wie viele Juden es unter uns gibt, wie viele richtige Juden aus vom Gebot an. Aber ich nehme an, dass die meisten von uns nicht jüdisch sind. Und die, wo jüdisch sind und an Jesus glauben, sind ja auch ein Teil dieser Vers. Was da sagt der Paulus? Ich will wem zur Eifersucht reizen? Mein Volk. Und er sagt nochmal, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie, wem? Das Volk Israel, die Juden, zur Eifersucht zu reizen. Das ist unser Auftrag in Bezug auf Israel. Das zeigt sich durch Liebe. Aber Liebe lieben wir ja alle Menschen. Aber es zeigt sich mit einem Hauptgedanke. Israel braucht Jesus. Ein Mensch, den wir lieben, haben wir wahrscheinlich ein innerliches Ziel. Er braucht Jesus. Jeder braucht Jesus. Aber dieser Hunger, sie brauchen Jesus. Und wie zeigt man ein Jud, dass sie Jesus brauchen? Das haben wir letztes Jahr auch sehr ausführlich mit Avi Schneider ja durchgenommen. Aber der Punkt ist da, es ist ja unser Auftrag als Heiden. Ja, wie? Ganz einfach. Was die Juden am meisten fasziniert, ist unsere Liebe zum Alten und Neuen Testament. Diese Liebe zum Wort Gottes. Wenn jemand aus meinem Freundekreis, aus der Schule jetzt da sitzen würde, der würde denken, was ist mit diesen älteren Leuten und jungen Leuten los? Die sind bereit, eine Stunde lang eine Lektion aus der Bibel zu hören. Die meisten haben eine Bibel dabei und die, die es nicht dabei haben, haben ihr Smartphone mit einer Bibel dabei. Ja? Das ist jetzt heute mal erlaubt, okay? Und sie lesen und sie studieren das Wort Gottes. Und sie studieren es nicht und sie leben es nicht, Entschuldigung, sie studieren es nicht nur, sondern sie wenden es auch an in ihrem Leben. Sie lieben es und weil sie es so lieben und singen sie auch ständig über Jesus. Sie singen über das Wort Gottes. Sie singen interessanterweise Psalmen. Was soll dies? Das sind ja unsere Psalmen. Ja, das ist genau der Punkt. Reizt sie zur Eifersucht. Und die sollen diese Frage, warum? Warum sind wir so, wie wir sind? Dann können wir sagen, ja, weil unser Erlöser ein Jude ist. Das Heil kommt aus dem Juden durch Jeschua. Und er sagt ja weiter, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle. Und dieser Tag wird kommen. Ihre Fülle. Den Tag, wenn das Volk Israel dem erkennt, den sie durchbohrt haben. Wisst ihr, was das dann sein wird? Auf einmal werden diese Stelle, wo wir heute durchgenommen haben, so wie eine, ah, jetzt verstehe ich's. Weil ohne diesen Splint, ja, werden wir das Alte Testament nie richtig verstehen. Ich bewundere oft, dass viele, auch Christen, und ich sage, ich gebe ein kurzes Zeugnis, ich habe jetzt mit einem jungen Mann geredet und er sagte mir, weißt du, wir Christen, wir haben das Alte Testament verdreht. Ich sage, ja, wieso, was ist passiert? Ich sage, ja, weißt du, ich habe jetzt eine Übersetzung, eine jüdische Übersetzung des Alten Testament bekommen ins Deutsch. Und da steht tatsächlich eine junge Frau in Jesaja 7 und nicht eine Jungfrau. Und die müssen es ja besser wissen. Verstehen wir, wie fatal es dann sein kann? Aber wenn ein Jude sich zu Jesus bekehrt, wisst ihr, was er nie diskutieren wird? In Jesaja 7, ihm ist Gott klar, es steht ja geschrieben, was muss ich da diskutieren? Es gibt gar keine Diskussion. Und wir müssen überzeugt sein, dass dies, was steht, wahr ist. Und dies leben und proklamieren. Das Volk Israel hat eine Zukunft vor Gott. Das Volk Israel braucht Jesus. Das Alte Testament verstehen wir nur durch Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr, danke für dein Wort, Herr. Und wir haben gesehen, wie sich dein Volk damals sich ja auch geistlich entwickelt hat. Und wie dieses Volk in zwei gespalten wurde. Die nachgefolgt sind. Und wir sind eine Frucht davon, Herr. Und wir danken dir für diese wunderbare Erlösung. Danke, Jesus, für Golgatha. Danke, Vater, für deine Liebe an uns verlorene Menschen, sodass wir heute eins sind, Heide und Juden, eins in der Gemeinde, durch dich, Herr Jesus. Aber Herr, wir sehen auch eine gewisse Blindheit, der da ist. Und wir wissen, dein Volk hat eine Zukunft. Du hast sie versammelt aus allen Nationen und du bist noch dran. Du bringst sie zurück in dem Land, wo du Abraham, Isaac und Jakob versprochen hast. Du bringst sie zurück. Sie werden wieder zu einem Leib. Aber Herr, wir wissen, eins fehlt noch, dein Geist. Und hilf uns, auch als Gemeinde, jeder persönlich, auch da aktiv zu sein, diese Botschaft zu proklamieren, das Kreuz. Diese Botschaft, das Heil kommt aus dem Juden. Hilf uns, das Volk Israel zur Eifersucht zu reizen, Herr, sodass sie erkennen, wer du bist. Dass sie erkennen, dass dies, was in unserem Leben passiert ist, schon im Alten Testament prophezeit wird. Es ist alles schon da. Von Anfang an, Herr, hast du es geplant. Ja, Herr, wir wissen, es kommt der Tag, wo sie dem anschauen, dem sie durchbohrt haben. Aber Herr, heute ist Gnadezeit. Und hilf uns heute, diese rettende Botschaft zu leben und zu verkündigen. In aller Klarheit. So dass die Leute fragend werden. Warum sind wir so, wie wir sind? Herr, komme bald. Amen.